Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 97. Liebe Hörerinnen und Hörer, zunächst mal alles Gute für Sie im Jahr 2025. Verbunden mit meiner Bitte an Sie, bitte bleiben Sie der Druckwelle auch in diesem Jahr gewogen. Vielleicht mögen Sie den Podcast sogar weiterempfehlen. Ich würde mich darüber sehr freuen. Übrigens, wer lieber liest statt hört, die Druckwelle hat inzwischen einen Ableger in Form eines Newsletters. In dem finden Sie kuratierte und teils kommentierte Nachrichten aus der ganzen Welt der additiven Fertigung. Was das kostet? Gar nichts. Außer einer Anmeldung erledigt in einer Minute. Wo? Unter www.vdi-nachrichten.com/Druckwelle. Zur Sicherheit schreibe ich den Link aber auch natürlich nochmal in die Shownotes, also in den Begleittext, den Sie auf Ihrer Podcast-Plattform finden sollten. So, genug der Vorrede, ab zum Thema von heute. Wir werden reden über eine Technologie, die aufgrund der aktuellen politischen Lage gerade verstärkt in die öffentliche Wahrnehmung drängt. Die Rede ist von der Verteidigungstechnologie. Früher wurde sie gerne totgeschwiegen, heute ist sie in aller Munde. Deshalb freue ich mich, gleich einen Vertreter der Hensoldt Sensors GmbH aus Ulm begrüßen zu dürfen. Er ist der AM-Experte des Rüstungskonzerns. Die Rede ist von Jörg Sander. Hallo Jörg, magst du dich bitte selbst kurz zunächst vorstellen?
Ja, hallo zusammen. Kein Problem. Also ich wohne in Ulm oder die Firma, für die ich arbeite, ist in Ulm. Wir haben natürlich unsere Hauptverwaltung in München. Zu meiner Person, ich bin 55 Jahre alt, seit über 20 Jahren in der Firma tätig, die wechselnde Namen hatte. Also angefangen habe ich bei einer Firma, die nannte sich EADS. Dann war das irgendwann mal Cassidian. Dann war es eine ganze Zeit lang Airbus. Und jetzt sind wir seit einigen Jahren Hensoldt. Ich habe einen klassischen zweiten Bildungsweg eingelegt über eine Lehre in einem Gießereibetrieb der Firma Fritz Winter in Stadt Allendorf. Das befindet sich mitten in Hessen. War sehr interessant, sehr laut, sehr dreckig. Ich habe dann auf dem zweiten Bildungsweg Fachabitur gemacht und an der FH in Gießen Maschinenbau studiert. Und bin dann über einen kurzen Ausflug zu einem Ingenieurdienstleister bei der damaligen Firma EADS gelandet, habe mich konsequent von allen Karrieretipps von Heiko Mell ferngehalten, habe trotzdem Fachkarriere machen können und dürfen im Airbus-Konzern, wo man dann, wenn man sich lang genug mit einem Thema beschäftigt hat und eine gewisse Aufmerksamkeit erreicht hat, Experte wird. Das ist also ein offiziell verliehener Titel. Ja, und macht das jetzt schon ein paar Jahre, genauer zu sein, ich glaube so seit 2006.
Finde ich ja total spannend, in der Gießerei gelernt und heute AM-Experte. Steile ja. Karriere. Ja. Aber gut, lieber Jörg, lass uns bitte ohne Umwege ins Thema einsteigen. Erklär uns bitte erstmal, wo in der Welt findet sich überall Hensoldt Verteidigungstechnologie?
Zu Wasser, zu Land, zu Luft und im Weltraum. Wir haben ein sehr großes Portfolio an Sensorsystemen in einem weiten Feld der elektromagnetischen Strahlung. Vom sichtbaren Bereich über die Radiofrequenzen und betreiben da weitesten Sinne Aufklärung oder Wissen, diese Frequenzen sinnvoll zu nutzen. Wir haben in Oberkochen den Bereich Optronics, die U-Boot-Periskope bauen und Sichtsysteme in allen Wellenlängenbereichen. Dann haben wir in Ulm den Bereich Radar und Sensor und Aufklärung, Sensorik im weitesten Sinne. Bekannte Produkte sind das Radarsystem des Eurofighters, optische Systeme im Kampfpanzer Leopard oder im GTK Boxer. Aber das momentan bekannteste Produkt von uns ist das TRML-4D, das im IRIS-T-System zum Einsatz kommt, was in der Ukraine recht erfolgreich eingesetzt wird.
Wofür wird es eingesetzt? Kannst du das kurz schildern?
Ja, das sind Luftverteidigungssysteme. Das heißt also, die Firma Diehl als Generalunternehmer stellt das zur Verfügung und wir stellen den Hauptsensor bei.
Okay, das soll reichen. Wir sind hier auf der Druckwelle, das heißt, es geht um die additive Fertigung. Deshalb die vielleicht provokante, vielleicht lächerliche erste Frage diesbezüglich an dich. Steht in allen Frontabschnitten dieser Welt ein 3D-Drucker?
Ich glaube, nein.
Glaube ich auch nicht, aber warum nicht?
Ich denke nicht. Zum einen sind die je nach Technologie doch recht schwer und unhandlich und nicht so einfach zu verlegen, was die doch rapiden Frontverläufe und Veränderungen der Frontverläufe zeigt. Nichtsdestotrotz spielt es natürlich eine große Rolle, additive Fertigungsverfahren. Wir sehen das in der Ukraine mit diesen Mini-Drohnen, wo ja viel ausgedruckt wird, aber Frontline-Printing, nein.
Wundert mich trotzdem so ein bisschen. Ich bin ja auch nicht ganz neu im Thema und ich weiß, dass man mit Additive Manufacturing sehr viel spontan reparieren kann. Was beispielsweise bei kriegerischen Auseinandersetzungen kaputt gegangen ist. Ich denke da zum Beispiel an die Kaltgas-Spritztechnologie, wo man schnell mal eben, was weiß ich, kaputtes Stahlblech wieder auffüllen kann.
Ja, theoretisch schon, aber wenn man so ein Hohlladungsgeschoss durch eine Panzerplatte durch ist, ist innen drin wahrscheinlich meistens auch nicht mehr viel heil. Das Kaltgas-System hat tolle Vorteile, indem man im Prinzip sehr, sehr schnell Halbzeuge herstellen kann, die man dann zu fertigen Teilen nachfräsen kann. Die Obsoleszenzbereinigung der Rohteile ist natürlich irre, weil man sehr, sehr, sehr schnell endkonturnahe Rohlinge produzieren kann.
Erkläre kurz, was ist Obsoleszenzbereinigung?
Das ist im Prinzip, wenn ich irgendwas nicht mehr habe, Obsoleszenz. Also im Alter verliert man in der Regel die Sehfähigkeit. Das ist dann Obsoleszenz und die behebt man mit einer Brille. Also das ist sowas so schnell beschrieben.
Ja, okay, perfekt. Du sagst also, so richtig sinnvoll ist das Frontline-Printing nicht. Gleichzeitig weiß ich, dass Hensoldt mal einen mobilen Container mit integrierter AM-Technologie entwickelt hat.
Ja, genau. Wir haben vor vielen Jahren mal einen Anhänger aufgebaut, der eine 20-Fuß-Container-Anmutung hatte. Also er sah von außen aus wie ein 20-Fuß-Container, innen drin auch exakt so aufgebaut. Wir haben damit nachweisen wollen, dass man verlegbare Systeme produzieren kann. Hintergrund war, dass ich auf einer NATO-Konferenz war, wo ein englischer Offizier genau das gefordert hatte, weil er festgestellt hat, dass bei der Ersatzteilversorgung die letzten 10 Kilometer die schwierigsten sind, weil man da am ehesten vom Feind, wie auch immer, beschossen oder was das immer wird. Und man natürlich, wenn man an dem Platz der Obsoleszenz das Bauteil aufbauen kann, natürlich diese letzten Kilometer verhindern kann. Ich glaube, dass die rapide Entwicklung in der Drohnentechnologie es ermöglicht, Bauteile über viele Kilometer an den Ort der Obsoleszenz zu bringen. Von daher glaube ich, dass dieses Frontline-Printing nicht so erfolgreich sein wird, wie sich das manche vorstellen. Der Vorteil war aber, den wir mit dem Container erreicht haben, also ein tiefes Verständnis der Anforderungen an so ein System, auch aus Nutzersicht. Im weitesten Sinne geht es da ja immer um Logistik und die benannten Obsoleszenzen und wie kann ich die beseitigen. Dafür muss man die Obsoleszenzen unterscheiden in eine zeitliche und eine räumliche. Das heißt also, wenn ich 1000 Teile in Hamburg habe, aber sie sofort in München brauche, nutzen mir die 1000 Teile nichts. Habe ich eine räumliche Obsoleszenz. Das Gleiche gilt natürlich dafür, wenn ich es jetzt sofort brauche und erst in 20 Stunden ausgedruckt habe. Dann habe ich eine zeitliche, aber keine örtliche Obsoleszenz. Und dieses kann man natürlich mit einer gewissen Lagerhaltung, mit der Logistik vorhalten. Was die additiven Fertigungsverfahren da können, ist natürlich, diese Lagerhaltung zu minimieren und On-Demand-Ersatzteile herzustellen.
Zum Stichwort Logistik hast du im Vorgespräch ein sehr schönes Beispiel genannt, wie ich fand. Stichwort Napoleon.
Ja, also Amateure reden über Strategie, Experten über Logistik. Ja.
Und das ist ein Zitat von Napoleon.
Ja, so habe ich es mal gelesen. Ja, also.
Okay. Lass uns noch kurz zurück zum Container kommen. Okay, der steht nicht direkt an der Frontlinie, ist klar, könnte aber im Hinterland stehen. Ja. Wird das gemacht?
Ja, SpeeCD macht es ja anscheinend in der Ukraine sehr, sehr erfolgreich. Man sieht, dass also verschiedenste Systeme sich 3D-Druck bedienen. Man kann natürlich sehr komplexe Geometrien schnell herstellen. Man kann auch aus eigentlich hochkomplexen Werkstoffen komplexe Bauteile herstellen. Das führt zu einer Demokratisierung der Bauteilherstellung. Man sieht, dass jeder hat oder ganz viele haben einen kleinen 3D-Drucker im Keller oder wo auch immer stehen, können eigene Teile herstellen. Genauso ist das natürlich in militärischen Konflikten oder Bedrohungsszenarien, dass man Bauteile, die man benötigt und die man von Dritten nicht bekommt, selber herstellen kann. Das hat natürlich einen riesen Einfluss auf die logistischen Systeme.
Du hast den Namen SPI3D genannt. Das ist ein australisches Unternehmen, das eben in der Kaltgasspritztechnologie zu Hause ist, richtig?
Genau.
Weißt du, was die damit in der Ukraine machen?
Nein.
Okay.
Keine Ahnung.
In eurem Container, was war da drin? Welche Technologie habt ihr da im Einsatz?
Ja, also die erste Frage, die sich ja stellt, ist, welchen Drucker nimmt man oder welche Anlage nimmt man? Wir haben damals einen Drucker zur Verfügung gestellt gekriegt und haben diesen eingebaut. Das war eine kleine Maschine, eine M2, und haben damit Stahlteile produziert. Das war recht erfolgreich. Man hat dann aber auch schnell festgestellt, dass es nur die Maschine ja nicht ist, sondern man braucht eine Prozessgaserzeugung. Dann haben wir einen CO2-Generator eingebaut. Dann haben wir festgestellt, naja, die 3D-Daten müssen ja auch irgendwo herkommen. Dann haben wir einen CAD-Arbeitsplatz eingerichtet. Dann haben wir gedacht, naja, wie kommen wir denn an Bauteile? Also haben wir einen 3D-Scanner gekauft, haben dann Bauteile eingescannt und auf dem kleinen Drucker ausgedruckt. Das alles war eigentlich sehr erfolgreich. Wir waren, ich sage jetzt mal, knapp 10 Jahre zu früh dran. Heute ist das Thema mehr im Bewusstsein angelangt. Auch die Notwendigkeit, dass man vor sowas womöglich braucht, ist mehr da. Ist natürlich auch der sogenannten Zeitenwende geschuldet. Am Ende des Tages waren wir zu früh, und was wirklich eines der Themen war, dass man, wenn man an das Thema 3D-gedruckte Ersatzteile geht, man das ganze Thema Requalifizierung, Zertifizierung, Produkthaftung und auch Urheberrecht berücksichtigen muss. Mhm. Und an dem das ist einer der Teile, an denen das ganze Thema 3D-gedruckte Ersatzteile auch heute noch leidet.
Das ist ein Thema oder ein Problem, was wir aktuell an der Frontlinie haben. Ein anderer ist, dass es da nicht besonders sauber und mitunter durchaus Erschütterungen, dass es nicht sauber ist und dass es da Erschütterungen gibt. Kann man das in irgendeiner Form auffangen? Habt ihr dieses Problem in eurem Container irgendwie gelöst?
Nein, also der Container, der wird ja irgendwo hingestellt, und alles, was da rundherum passiert, das sieht der Container halt. Ne? Also deswegen ist das mit Frontline-Printing auch immer so ein bisschen schwierig, weil also der Abschuss einer Panzerhaubitze erzeugt gewisse Erschütterungen, und auch der Einschlag eines 155mm Geschosses erzeugt gewisse Erschütterungen, die einem 3D-Drucker nicht zugänglich zutreffen. Das ganze Thema Environmental Control ist natürlich ein Riesenthema. Das heißt, wenn Sie das Teil irgendwo in Nordnorwegen hinstellen wollen, sieht das natürlich andere Umweltbedingungen wie in, sagen wir mal, in Goa Gao oder in Masai-Sharif. Mhm. Nichtsdestotrotz hat die Bundeswehr das ja erfolgreich bewiesen, dass es geht. Ja, mit FDM-Druckern hat man das doch recht erfolgreich hingekriegt, auch ohne Container oder in einem Container, der jetzt nicht extra dafür gebaut war. Wenn man Standorte hat, wo man sich, sage ich jetzt mal, einrichten kann, dann mag das gut gehen. Wenn jetzt, wie gesagt, es hochdynamische Situationen sind, glaube ich, ist so ein Containersystem eher hinderlich.
Ich staune so ein bisschen. Du bist der AM-Experte in einem Rüstungskonzern. Bei dir hätte ich erwartet, dass du sagst, diese Technologie ist super, eignet sich für alle möglichen Einsatzgebiete, alle möglichen Einsatzbereiche. Ich höre so ein bisschen raus, das Gegenteil. Deshalb einfach mal die Frage, welche der AM-Technologien hältst du denn für am besten geeignet für das frontnahe Printing, sage ich jetzt mal?
Da gibt es kein richtig oder falsch, ja. Also oder gut oder schlecht. Ich denke, FDM ist natürlich sehr robust. Pulverbettsysteme, glaube ich, wird schwierig. Die Kaltgassysteme können gewisse Vorteile haben, ja. Aber Frontline-Printing, das ist also, da ist es ja da, wo es knallt und da, wo Leute aufeinander schießen und es Explosionen gibt, da tue ich mich schwer. Also ganz ehrlich, also da sehe ich keine einzige Technologie, die das wirklich kann. Im zurückgezogenen Raum mag das gehen, ja, aber Frontline-Printing glaube ich nicht.
Dann lass uns der Front den Rücken kehren. Lass uns in euer Unternehmen schauen. Wie viel und welche AM-Technologien nutzt ihr für welche Zwecke in-house?
Wir haben vor vielen, also ich habe gesagt, 2006 habe ich damit angefangen. Die ersten 3D-gedruckten Teile hatten wir 2003. Das waren so ganz billige Stereolithografie-Teile, die man wirklich nur hinlegen konnte, angucken, sagen, oh, das sieht schön aus, und dann haben wir es wieder hingelegt. Wir haben dann 2009, nee, 2008 so die ersten Metallteile wirklich gehabt, die dann auch mal eine erste Funktion erfüllt haben. Und das ist bei uns hauptsächlich Kühlung, Kühlung elektronischer Komponenten. Wir bauen offiziell Radarsysteme. Ich bin ja in der Mechanik. Ich weiß, wir bauen Heizungen. Wir haben die elektronischen Systeme produzieren unglaubliche Mengen an Verlustleistung, die abgeführt werden müssen, einfach um die Systeme über ihre Lebensdauer zu erhalten. Und dabei geht es nicht darum, die Bauteile nur vom sogenannten, also vom Abfackeln zu retten, sondern also, dass es wirklich verbrennt und kaputt geht, das Bauteil, sondern die Lebensdauer ist entscheidend, wird entscheidend dadurch geprägt, dass die Bauteile ein gewisses Temperaturniveau nicht überschreiten. Das sorgt dafür, dass wir in der Mechanik eigentlich in jedem Projekt das Thema Thermalmanagement haben, und mit additiven Fertigungsverfahren lässt sich Thermalmanagement also exzellent optimieren. Mhm. Das heißt, wir haben relativ früh angefangen mit metallischen Verfahren und da Pulverbett in Aluminium. Mhm. Das nutzen wir auch in Serie. Also wir haben mehrere tausend Teile in unseren Produkten verbaut in Serie aus Aluminium. Wir nutzen FDM sehr stark in den im Bereich Prototypenbau, also Formmuster, Einbauuntersuchungen, Formenbau für Silikonguss, Vorrichtungsbau für in der Fertigung und so Kleinteile, die man irgendwo mal dazwischen schraubt, macht, guckt, passt das jetzt? Da sind wir sehr, sehr, sehr stark unterwegs. Glaube ich aber, dass wir uns da nicht von anderen Unternehmen unterscheiden mittlerweile. Also es ist in jeder Konstruktionsabteilung oder Entwicklungsabteilung mittlerweile steht fast so ein 3D-Drucker rum, so eine FDM-Maschinchen, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Wir haben bei uns in der Abteilung zwei Stratasys-Maschinen und einen Ultimaker und die anderen verteilen sich dann so über die Firma. Also es sind so die zwei Haupttechnologien oder die 3D-Druckverfahren, die wir nutzen, also FDM und Pulverbettverfahren, genau. Was ich glaube, was in Zukunft mehr genutzt werden wird, sind die Pulverbett-basierten Kunststoffverfahren, einfach weil wir das Thema Flame Smoke Toxicity, also diese UL-Klassifikation, da immer mehr Kunststoffe hochkommen, die das können, die Anforderungen erfüllen und damit natürlich das Anwendungsspektrum wesentlich größer wird und für uns auch es sehr interessant macht. Ja. Also diese Hochleistungskunststoffe werden garantiert mehr Einfluss gewinnen.
Du hast ein paar Kunststoffdrucker genannt, die ihr habt. Magst du auch verraten, welche Metalldrucker ihr in-house nutzt?
Ja, wir haben den M2 von mittlerweile GE Additive, den wir da nutzen. Relativ alte Maschine, aber sie läuft noch.
Robust, genau. Passt zu euch.
Ja, also robust. Genau, ja. Ja, sie läuft und sie läuft auch wirklich Vollzeit. Also es ist nicht so, also die ist voll ausgelastet. Ja.
Du hast gerade gesprochen, dass ihr sogar Teile in der Serienfertigung habt. Finde ich bei eurem Geschäftsinhalt so ein bisschen, oder kann ich mir nichts darunter vorstellen. Was magst du uns verraten? Was heißt Serie? Welchen Stückzahlen produziert ihr?
Ja, unsere Produkte gehen natürlich nicht in die Tausende, sondern wir haben in Summe eine überschaubare Anzahl von Endprodukten, die wir an die Kunden liefern. Aber die Teile an sich sind natürlich mehrfach in den Produkten verbaut und mehrere tausend Teile schon, die da in den Produkten verbaut sind, ja.
Jetzt haben wir gesprochen über Metalldruck, wir haben über Kunststoffdruck gesprochen. Ich weiß von dir, dass ihr auch elektronische Bauteile druckt, nämlich mit Nano-Dimension-Maschinen. Magst du darüber ein bisschen was erzählen? Was macht ihr damit? Oder was wollt ihr perspektivisch damit machen?
Na gut, wir haben vor ich glaube 2016, haben wir den einen Prototypen, eine Prototypenanlage oder Maschine oder einen Prototypen der Firma Nano Dimension gemietet gehabt für mehrere Monate, mit dem wir ausprobieren wollten, was es denn überhaupt bedeutet, Bauteile aufzubauen, die A, aus mehreren Materialien bestehen, in diesem Fall ein Harz und eine Silber-Nanopartikeltinte, und was es für Auswirkungen auf das Produktdesign oder auf das Funktionsdesign innerhalb eines solchen Schaltungsträgers bedeuten kann. Wir als Elektronikfirma haben natürlich ein tiefes Interesse daran, die Möglichkeiten frühzeitig zu erkennen, weil wir natürlich konkurrenzfähig bleiben müssen. So, und das 3D-Drucken von Elektronik, man muss da ein bisschen unterscheiden, wir drucken ja keine Elektronik, sondern wir drucken oder wir bauen mit den Maschinen Schaltungsträger, auf die dann Elektronikkomponenten aufgebracht werden, bietet unglaubliche Möglichkeiten. Also das ist wirklich, auf Schwäbisch sagt man schön, da haut es einem der Vogel hinaus. Also die möglich, ich bin ja bekennend kein Schwabe, aber den Begriff finde ich toll. Ja, die Möglichkeiten sind unglaublich groß und unglaublich weit. Und wir haben das Glück gehabt, dass unser damaliger CEO, der Thomas Müller, uns da sehr unterstützt hat bei der Erforschung und Erprobung dieser Technologie. Und unabhängig davon, dass wir nach 3 Jahren die Aktivitäten verlagert haben, hat es aufgezeigt, welche Auswirkungen das haben wird, wenn es denn mal funktioniert. Jetzt sind wir natürlich als Hensoldt ein bisschen klein, so eine Technologie alleine nach vorne zu bringen. Du hast erwähnt, wir haben das mit Nano Dimension zusammen gemacht und haben dann, nachdem die 3 Jahre von dem Forschungsprojekt vorbei waren, mit Nano Dimension Joint Venture gegründet. Das ist die Firma James in München, die Aktivitäten in die Breite bringen soll. Ja, das ist so ein bisschen das Credo dahinter, dass wir gesagt haben, also wir sind zu klein, die Erkenntnisse in eine serienreife Technologie zu überführen. Das dauert auch noch ein paar Jahre, da müssen sich auch noch ein paar Sachen zurechtschütteln. Aber wir müssen ein Verständnis in der Breite haben, um die Technologie auf ein gutes Fundament zu stellen. Also muss ich das so vorstellen wie den klassischen Singulärmaterial 3D-Druck vor 15 Jahren, wo es auch verschiedene Hersteller von Maschinen gab, die jeder behauptet hat, er kann das am besten. Mittlerweile weiß man, es können viele, zumindest mehr wie 3 Deutsche. Und das war das Ziel oder ist das Ziel von James.
Du hast ja zweimal gesagt, ihr seid eine kleine Firma. Da würde ich dich bitten, das ein bisschen zu relativieren. Wie viele Mitarbeiter seid ihr?
Ich glaube mittlerweile sowas um die 6.500, genau weiß ich es nicht. Ich habe es versucht eben nochmal zu googeln, habe es leider nicht gefunden auf die Schnelle, aber so in der Richtung. Ja, wir sind ja auch relativ schnell und stark gewachsen, dadurch, dass wir dieses Outcarving von Airbus hatten und dann relativ schnell englische Kollegen dazu gewonnen haben, französische Kollegen. Jetzt sind vor kurzem neue Kollegen von ESG dazugekommen. Da findet gerade eine Integration statt. Ja, so wächst so ein Unternehmen halt.
Ja, genau. Also deshalb der Begriff klein, finde ich, kann man mal drüber streiten, ob das noch so klein ist.
Wir sind klein. Also wenn wir uns die Konkurrenzunternehmen angucken, mit denen wir zu tun haben, sind wir wirklich klein.
Okay, Butter bei die Fische. Wie viele Mitarbeiter hat Rheinmetall, weißt du es?
Über 100.000 wahrscheinlich, ne?
Boah. Oder? Tatsächlich, ja, also, ich habe tatsächlich keine Vorstellung.
Ich meine, das ist natürlich auch, ist aber auch keine Elektronik-Rüstung, also Verteidigung. Also in dem Bereich, wo wir uns bewegen, das sind ja so Thales, Selex, Raisin, Boeing, das sind ja alles sehr große Unternehmungen. Ja.
Ganz kurz nochmal zurück zu Nano Dimension. Wir haben gerade drüber gesprochen. Kleiner Programmhinweis. Unlängst habe ich eine Folge mit einem Vertreter von Nano Dimension aufgenommen. Welche Folge das war, schreibe ich gerne nochmal in die Shownotes. Ich finde es spannend, wohin dieser Elektronikdruck bzw. wohin die Technologie von Nano Dimension führen könnte. Wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, wie unterscheiden sich bisherige Leiterplatten von denen, die man perspektivisch mit Nano Dimension Technologie herstellen kann. Magst du es nochmal erklären?
Ja, also wir haben, Elektronik findet ja auf einem Schaltungsträger statt. Das ist das sogenannte PCB. Das ist ein Multilagenaufbau, wo man metallisierte Flächen aufbringt, mit Bohrungen miteinander verbindet und dann auch wieder metallisiert. Ein sehr komplexer, zeitaufwendiger Prozess, der aber aufgrund des Prozesses dafür sorgt, dass so Dinger immer platt sind. Also es wird halt verpresst, erhitzt, dann verschmilzt das miteinander oder härtet aus. Das ist ja ein duroplastischer Prozess. Deswegen ist so eine Leiterplatte immer platt. Das ist auch der Grund dafür, warum die meisten elektronischen Geräte viereckig sind. Also da passen halt Platten am besten rein. Wenn wir der Philosophie folgend mit einem Maschine Multimaterial Objekte herstellen können, dann haben wir natürlich, sind wir formgebungsfrei. Das könnte natürlich dazu führen, dass man dass man nicht mehr ein Gehäuse um eine Elektronik baut, sondern ein Gehäuse baut, in das die Elektronik egal wie reinpasst. Ja, wir müssen es ja nicht mehr platt drücken, sondern wir können es in einem additiven Verfahren vollkommen formfrei aufbauen.
Da geht doch jedem Konstrukteur das Herz auf.
Ja.
Du hast im Vorgespräch aber auch gesagt, dass das noch ein paar Hindernisse zu überwinden hat, ohne dass wir jetzt Nano-Dimension-Bashing betreiben wollen. Magst du aus der Praxis schildern, wo sind da noch Probleme?
Probleme, ich sage jetzt mal, es kommt immer auf den Anwendungsfall an. Ja? Also auch das, was Nano-Dimension oder was wir mit einer Nano-Dimension-Anlage aufbauen können, ist ja durchaus kann man ja Funktionen abbilden. Ja, wir haben das ja, wenn man da bei James auf die Seite geht, sieht man ja, welche Erfolge es da gibt. Es kommt immer auf den Zeitrahmen an. Ja, wie lange möchte man das Produkt benutzen? Für was ist es gut? Für den Prototypen ist das sowas immer noch, ist das jetzt schon gut, ja? Also es ist, da kann ich jetzt schon tolle Sachen machen. Für ein extrem langlebiges Produkt wie in unserem Gewerbe ist es im Moment noch schwierig. Das liegt auch an der Neuartigkeit des Verfahrens, den gewählten Werkstoffen, auch dem Wechselverhalten zwischen leitendem, nicht leitendem Material. Wir haben immer das Thema der extremen Umweltanforderungen, womit auch klassische Verfahren durchaus Probleme haben. Ja, also wer schon mal sein Handy ins Salzwasser geworfen hat, weiß, wovon ich rede. das ist also so Sachen, die gilt es halt zu berücksichtigen. Aber was mir an der Stelle wichtig ist, ist, wir müssen die Philosophie hinter dem Verfahren verinnerlichen. Also wir müssen verstehen, wie wir Bauteile aufbauen können, wenn wir das Verfahren beherrschen würden. Weil wenn das Verfahren da ist und keiner weiß, was man damit machen soll, dann geht es uns so wie vor 15 Jahren mit dem klassischen 3D-Druck, wo Materialwissenschaftler ein extrem cooles Verfahren entwickelt haben und die Konstrukteure dann Teile ausgedruckt haben wollten, die wie Frästeile aussehen. Also das muss man, und das muss reifen und das muss in den Köpfen reifen, das muss vor allem in den Köpfen der jungen Kollegen reifen, dass da was am Horizont auftaucht, was das Vermögen besitzt, doch weite Teile der Elektronikindustrie massiv zu verändern. Ja.
Du hast gerade gesagt, ihr stellt extrem langlebige Produkte her. Das stimmt. Gleichzeitig stelle ich mir vor, eure Produkte sind in sehr rauer Umgebung unterwegs und die Technologie schreitet sehr schnell voran. Und die Rüstungsindustrie ist nun mal immer die technologische Speerspitze oder sehr oft. Warum müssen eure Produkte trotzdem extrem langlebig sein?
Sie sind halt sehr robust und sie liegen ja auch oft lange im Lager, bis sie benutzt werden. Früher lagen sie einfach nur lange im Lager und sind dann irgendwann entsorgt worden. Mittlerweile werden sie auch benutzt. Das hat natürlich was mit dem Kunden zu tun, der sich darauf verlassen muss, dass es funktioniert, wenn er es braucht. Ich war ja noch bei der Bundeswehr. Ich fand das auch toll, wenn so ein Panzer funktioniert, wenn ich ihn brauche. Das Thema ist, dass wir die Teile halt über einen langen Zeitraum herstellen und dann noch sehr lange verpflichtet sind, auch die Ersatzteile zu liefern. Und deswegen muss das Zeug natürlich sehr robust sein.
Genau, du hast im Vorgespräch Jahre genannt. Wie viele Jahre müsst ihr nach der letzten Produktion Ersatzteile vorhalten?
Ja, das kommt natürlich so ein bisschen drauf an, wie man sich da vertraglich einigt. Aber so um die 20 Jahre muss man da schon noch liefern, ja.
Gut, wir nähern uns dem Ende. Eine schwierige, latent philosophische Frage. Glaubst du, dass mithilfe von Additive Manufacturing künftig Konflikte verhindert oder schneller gelöst werden können?
Also lösen kann man Konflikte ja mit Waffen selten. Ja? Also man kann sie beenden, also physikalisch. Aber ich denke, dass wir mit den additiven Verfahren natürlich komplexere Systeme schneller in die Nutzung bringen kann. Ja, ich glaube nicht, dass es deswegen schneller geht.
Gut, das war jetzt ein nicht ganz einfaches Thema. Lass uns aufhören mit einer eher privaten Frage. Sei doch mal ehrlich, nutzt du privat Additive Manufacturing? Hast du einen Drucker zu Hause stehen?
Ja, ich hatte zwei. Ich habe den einen jetzt verkauft. Das war ein etwas älteres Modell, das mich in den Wahnsinn getrieben hat. Habe es aber bei eBay Kleinanzeigen noch gut losgekriegt. Ich habe einen 3D-Drucker und in der Tat finde ich auch immer mehr Anwendungen für die Funktion des 3D-Druckers.
Nämlich? Was machst du damit?
Ja, da kann man so Plastikteile halt nachfertigen, ne, die es nicht mehr gibt oder die man schwerlich bekommt. Das geht schon ganz gut.
Das klingt alles so kryptisch. Was genau machst du für Plastikteile, für welche Einsatzgebiete?
Ja, also wir haben so eine Luftdüse in so einem alten Smart, die war gerade kaputt.
Okay.
Kann man gut nachbauen oder Motorenteile, also Kunststoffmotorenteile für so einen alten VW-Bus geht auch ganz gut.
Das heißt, du hast ein Faible für alte Autos?
Ja, kann man so nennen.
Okay, lieber
Ja.
Jörg, das war trotz des nicht ganz einfachen Themas ein sehr unterhaltsames Gespräch. Dafür danke ich dir herzlich.
Ja, bitte da nicht für. Und also ich habe vorher keinen Podcast gehört und mache jetzt mal einen. Ich hoffe, die Zuhörerschaft verzeiht mir den einen oder anderen Fauxpas.
Bin ich sicher. Danke, Jörg. So, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war sie schon, die Folge 97. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Das heißt auf Podigee, auf Spotify, auf iTunes, auf Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche, S wie Stefan, direkt daran geschrieben, Asche wie Asche, gelesen also Sasche. Sasche@vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch in Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten Plus. Das ist spannender Lesestoff aus Technik, Wirtschaft und Gesellschaft. Dazu viele hilfreiche Tipps und Tools zu Beruf und Karriere. Ob tagesaktuelle News mit VDI-Nachrichten Plus und/oder 14 täglich als Zeitung oder E-Paper. Suchen Sie sich einfach das passende Abo-Angebot aus, zu finden unter den Shownotes oder ich sage es hier einfach nochmal, www.vdi-nachrichten.com/Abos. Heute habe ich noch ein weiteres Bonbon für Sie. Wie wäre es mit einer kostenlosen E-Paper-Ausgabe der Fachzeitschrift Konstruktion? Sie erscheint ebenfalls in den VDI-Verlagen und widmet sich regelmäßig auch der additiven Fertigung. Interesse? Dann schauen Sie doch einfach mal hier www.ingenieur.de/con-Ausgabe gratis. Con wie Konstruktion direkt daran geschrieben in einem Wort. Ausgabe gratis. Con-Ausgabe gratis. Aber auch hier der Einfachheit halber setze ich das nochmal in die Shownotes. So, das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.